Günter Moosberger wünscht Ihnen aus dem RDF-Studio einen schönen guten Abend und sagt Ihnen, wer Ihr Gast ist. Dr. Manfred Scholz ist zu uns gekommen. Er war lange Jahre Bezirksrat. Er war Abgeordneter im Maximilianeum für die SPD. Und er ist ein Mann, der eine große Leidenschaft für die fränkische Tradition hat. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Bevor wir all dieses tun, Herr Scholz, erstmal schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind.
Guten Abend, freut mich hier zu sein.
Die fränkische Tradition liegt Ihnen seit wann am Herzen?
Seit ich in den Bezirkstag gegangen bin, da habe ich begonnen damit, die fränkische Volksmusik und den Bezirk Mittelfranken miteinander etwas zu verheiraten. Und dann ging es weiter mit meiner Befassung, meiner Doktorarbeit über Mittelfranken und dann hat sich das weiterentwickelt.
Wir feiern neuerdings am 2. Juli laut Landtagsbeschluss sogar den Tag der Franken. Seit 2006 ist, glaube ich, das der Fall. Sie haben daran entscheidend mitgewirkt. Die Franken freuen sich darüber. Was hat es mit dem 2. Juli auf sich? Warum ist der Tag der Franken gerade der 2. Juli geworden?
Ja, es war notwendig, für den Tag der Franken einen historischen Bezug zu finden. Einen historischen Bezug, der alle Franken oder alle die, die sich zu Franken bekennen, umfasst. Und das ist am besten geschehen in der Festlegung des Fränkischen Reichskreises. Und der ist am 2. Juli im Jahr 1500 ist der eingerichtet worden. Zusammen mit anderen Reichskreisen, aber der Fränkische war erstens die Nummer eins und zweitens war er ein ganz besonderer. Und das hat über 300 Jahre eigentlich Bestand gehabt und mehr oder weniger gilt noch heute. Die, die zum Fränkischen Reichskreis gehört haben, bezeichnen sich noch heute als gestandene Franken.
Wer gehört dazu?
Da gehört natürlich Obermittel-Unterfranken dazu, wobei man ein bisschen Einschränkungen machen muss von der Geschichte her, dass bei Oberfranken Coburg damals nicht dabei war, das war ja sächsisch.
Coburg-Sachsen-Gotha,
eben. Wir sind ja, und die Aschaffenburger, die haben auch die Orientierung zu Mainz und zum Rheinfränkischen hingehabt und sind eigentlich erst seit Franken bei Bayern ist dann dazugekommen. Es gehören aber eben auch dazu im südlichen Thüringen die Henneberger, gehört Meiningen beispielsweise dazu, da feiert der Frankenbund, eine altehrwürdige fränkische Organisation, seine diesjährige Jahrestagung in Meiningen zum Beispiel. Und, das ist ganz wichtig, es gehört der ganze Teil von Baden-Württemberg, der sich fränkisch bezeichnet, gehört ebenfalls dazu. Das ist ganz interessant, die haben eine Region Heilbronn-Franken, das sind die Hohenloher. In Heilbronn gibt es ein Frankenstadion, was bei uns mittlerweile in Easy Credit umgetauft ist. Und am besten kann man das natürlich festmachen, dass die den Frankenwein im Boxbeutel verkaufen und verkaufen dürfen. Und wehe, da würde jemand dran rütteln. Also da sind ganz alte fränkische Bindungen da. Und insofern beschreibt dieser fränkische Reichskreis, wer zu Franken gehört.
Warum ist dieser fränkische Reichskreis so wichtig geworden für diese fränkische Schicksalsgemeinschaft? Warum ist sie so entscheidend?
Ja, der Ausdruck Schicksalsgemeinschaft, der stammt von Professor Endres, der sich sehr lange und sehr gründlich mit dem fränkischen Reichskreis befasst hat. Und das ist deswegen so wichtig, dieser fränkische Reichskreis, weil er es verstanden hat, die verschiedenen Mächte, die in Franken da waren, unter einen Hut zu bringen. Man kann sich's vorstellen wie eine kleine EU, wie die Europäische Union. Da gibt's viele große und kleine Herrschaften und die sich auch gegenseitig eifersüchtig beäugen, dass keiner da zu viel zu sagen hat und keiner zu wenig. Und es war mit den, ich sag mal in Anführungszeichen, fränkischen Großmächten wie den Fürstbischöfen von Würzburg und Bamberg oder den Markgrafen Ansbach und Bayreuth oder der Freien Reichsstadt Nürnberg, das waren natürlich die Großen, waren aber insgesamt 43 Herrschaften, die in diesem Reichskreis, der hatte eine Verfassung und einen Kreistag, mit 27 Stimmen vertreten waren. Und die mussten dann immer für Ausgleich und Kompromiss sorgen. Das ist ihnen ganz gut gelungen. Die haben, wie die Europäische Union übrigens, eine gemeinsame Währung zustande gebracht. Das heißt, es gab zwar teilweise unterschiedliche Münzen, aber die waren alle gleich viel wert. Kann man sich mit dem heurigen Euro recht gut vorstellen. Hatten auch eine Polizei und Sozialordnung. Und, ganz wichtig, es war Frieden. Nach den letzten Angriffen von dem Albrecht Alcibiades, dem wilden Markgrafen von Ansbach, 1552 bis 55, da war dann Frieden. Untereinander gab es also keine, bis auf kleinere Gstechtler da und dort, keine Kämpfe zwischen den verschiedenen Teilnehmern.
Die fränkische Geschichte heute Abend, unser Thema in Vorort Spezial, unsere Interviewsendung bei Radio F auf der 94.5. Ein Mann, der sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt, ist Dr. Manfred Scholz. Und er ist heute Abend bei uns zu Gast im Radio F-Studio in ein paar Minuten. Unterhalten wir uns weiter. Die fränkische Geschichte heute Abend, unser Thema. Ein Mann, der sich seit Jahrzehnten intensiv damit beschäftigt, ist Dr. Manfred Scholz. Und er ist heute Abend bei uns zu Gast im Radio F-Studio. Herr Dr. Scholz, seit wann sind wir Franken? Franken?
Das ist eine recht interessante und von den verschiedenen Historikern ein bisschen unterschiedlich beurteilte Sache. Aber man kann sagen, unsere Namensgebung geht natürlich zurück auf das große Frankenreich, das Ludwig von dem Geschlecht der Merowinger da geschaffen hat. Das begann dann etwa Mitte des 6. Jahrhunderts mit der Landnahme durch die Franken. Also die haben, nachdem sie die Alamannen erst einmal geschlagen hatten, hatten die freien Zugang zu uns, Rhein und Main aufwärts, und haben dann hier die Herrschaft übernommen. Und die Bezeichnung der Franken, unserer Franken, die ersten in Franken in Franken, gab es eine Ausstellung vom Germanischen Nationalmuseum, große Verdienste, muss man da sagen. Die waren dann war die Bezeichnungen so im 6., 7. Jahrhundert, und das frühe Herzogtum Franken gab es also auch, und der Begriff Francia Orientalis hat sich dann im 8., 9. Jahrhundert durchgesetzt. Neben dem muss man dazu sagen, Königreich Ostfranken, nach der Aufteilung von Karl in Westfranken und Ostfranken, also was früher später Frankreich wurde, gab es also den Ausdruck für unser Ostfranken, Francia Orientalis. Und der Begriff Franken wurde dann auch bei der Landfriedenseinung, das ist so der Versuch, eine Friedensordnung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation einzurichten, gab es dann so im 14. Jahrhundert, und das war der Vorläufer zum Fränkischen Reichskreis. Da war dann also schon eine Basis da, dass man sagen konnte, das ist der Fränkische Reichskreis.
Dann haben wir mit den Franzosen, mit Frankreich, doch sehr viel gemeinsam. Viele gemeinsame Wurzeln, oder ist
ja,
das zu weit hergeholt?
Das muss man schon bestätigen. Also wir haben erstens mal den Namen gemeinsam durch die Merowinger und Karolinger. Und wir haben die Franzosen auch als sozusagen Nachreich. Und wir können das auch feststellen, da gab es eine große Ausstellung, die Franken, die Wegbereiter Europas. Da ist das festgelegt, dass der Ludwig beispielsweise als Ahnherr bei den Franzosen gesehen wurde und unter Karl dem Großen und seinem großen Frankenreich, bei dem unser Franken eine große Rolle gespielt hat, war das ebenso. Und erst um 1800 hat man dann wieder allerdings mit den Franzosen zu tun, als die Soldaten vom Napoleon dann bei uns eingerückt sind und hier sich breit gemacht haben, ja.
Die fränkische Geschichte heute Abend, unser Thema in Vorort Spezial, unsere Interviewsendung bei Radio F auf der 94.5. Bei uns zu Gast Dr. Manfred Scholz, Experte für diese Dinge, und in ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter. Vorort Spezial bei Radio F am Mittwochabend, unsere Interviewsendung. Dr. Manfred Scholz bei uns zu Gast im Radio F Studio. Unser Thema, die Geschichte Nürnbergs, die Geschichte Frankens vor allem. Wir haben vorhin geklärt, seit wann wir Franken eigentlich Franken sind. Seit wann sind wir Christen? Haben wir eigentlich auch fränkische Nationalheilige? Die Iren haben, glaube ich, Kilian. Ich glaub, ja. Wen haben wir?
Also wir haben durchaus den heiligen Kilian.
Ja, wir auch.
Der uns nach, muss fast eher sagen, Sage oder nach der Geschichte, also die, das Leben von Kilian ist nicht sehr gut belegt in der Historie, dass der Kilian die Franken christianisiert hat um Würzburg rum und er soll 693 enthauptet worden sein. Und da schließt sich die Kilianslegende an. Der Bonifatius hat den Kilian dann erhoben, wie man sagt, und das ist dann sozusagen zum Heiligen der Franken gemacht worden. Und im katholischen Stundenbuch ist noch heute Kilian als der Apostel der Franken und Heilige der Franken erwähnt, also insbesondere im Bistum Würzburg. Für die Franken, die Merowinger und Karolinger, war der Martin, der heilige Martin, das ist der mit dem zerteilten Mantel. Ja, der war der Heilige der Franken, also des großen Frankenreiches. Und bei uns sind die Nachwirkungen durch den Pulzermörtel sozusagen heute noch gegeben. Wir haben allerdings im Bistum Würzburg dann den Heinrich II., der das Bistum eingerichtet hat. Und der ist ja auch heilig gesprochen und spielt für das Bistum Bamberg da eine große Rolle. Oder in Eichstätt der heilige Willibald. Und interessant ist, dass mit der Übertritt zum Christentum vom Chlodwig auch diese von Gottes Gnaden, dass die Herrschaft sich immer von Gottes Gnaden sozusagen ableitet, eine ständige Formulierung über die Jahrhunderte hinweg geblieben ist.
Und dann kam 1806, dann kam Napoleon und alles war vorbei.
Ja, also der Napoleon und seine Auswirkungen auf französische Revolutionen, die sind schon gewaltig. Also das ist ein totaler Umbruch. Der ist dann, ich sage mal, ein bisschen locker wie ein Wilder da durch Europa gefegt und hat alle möglichen Herrschaften an sich gerissen. Und die Bayern haben ihn dann im Kampf gegen Österreich unterstützt. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und Napoleon wollte dann die linksrheinischen Gebiete, da gehörte auch die Pfalz dazu, alles für sich haben und hat die Bayern entschädigt, indem er ihnen erstens einmal einen Königstitel dem Herzog, dem Kurfürsten gegeben hat. Zweitens dann das Recht, sich die Kloster leer zu räubern und alles zu versilbern, was da drin ist, nennt sich Säkularisierung. Und dann, dass er eben große Teile unseres Frankens den Bayern übergeben hat. Und das war die Entschädigung dafür. Die Bayern, deren Treue zum Napoleon hat nicht lang gehalten. 1813 haben die dann wieder gegen den Napoleon gekämpft. Es war damals aber kein Aufstand der Franken, die gesagt haben, oh, wir und so weiter. Aber es war der Versuch zumindest von den letzten Häuptlingen des Reichskreises, die wollten als eigene Größe sozusagen Franken zu Frankreich gehören auf der einen Seite oder wollten dann zu Preußen. Beide haben das abgelehnt und seitdem sind die Franken ein Teil von Bayern.
Die fränkische Geschichte heute Abend unser Thema, dazu bei uns zu Gast im Ladi-F-Studio Dr. Manfred Scholz, ein Mann, der sich mit großer Leidenschaft seit langen Jahren mit diesen Dingen beschäftigt. In ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter. Fort Spezial bei Radio FM Mittwochabend, unsere Interviewsendung. Die fränkische Geschichte, heute Abend unser Thema. Dazu bei uns zu Gast der stellvertretende Vorsitzende der Fränkischen Arbeitsgemeinschaft, Dr. Manfred Scholz. Er beschäftigt sich nicht erst seit gestern mit der fränkischen Geschichte. Nürnberg, so haben Sie mir im Vorgespräch, bevor wir ins Radio F-Studio gekommen sind, erzählt. Nürnberg hatte damals mit Griechenland eines gemeinsam. Man war hochverschuldet und am Schluss froh, dass man, so wie die Griechen sich jetzt über die EU freuen, waren die Nürnberger froh, dass sie zu Bayern gekommen sind und die Schulden dann übernehmen mussten. Woher kamen diese vielen Schulden, die Nürnberg damals hatte eigentlich?
Ja, also das ist eine interessante Geschichte. Nach dem 30-jährigen Krieg wo Nürnberg gewaltig bluten musste, also da hat man Nürnberg richtig ausgepresst, war es mit der Wirtschaftskraft Nürnbergs nicht mehr so toll. Die Festlegung aber, was man ans Reich zu zahlen hat, über die Reichskreise, die Abgaben, die lagen fest. Und Nürnberg hat dann mehrfach versucht, nicht mehr so viel zahlen zu müssen. Und die anderen haben immer gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Und da die dann die Mehrheit hatten, waren das immer vergebliche Versuche. Und Nürnberg kam zwar hochverschuldet zu Bayern, aber Nürnberg war insbesondere bei seinen eigenen Bürgern, den Patriziern und so verschuldet. Das heißt, die haben es wie die Griechen oder wie auch in der Bundesrepublik heute versäumt, den reichen Bürgern sozusagen genügend Steuern abzuknöpfen, damit die Verschuldung nicht so hoch ist. Und die Bayern haben es dann verstanden, durch neue Steuern unter Montgelas und seinen Nachfolgern mit neuen Steuern das Geld schnell wieder hereinzuholen.
Montgelas, der Mann, der das moderne Bayern, so sagt man, auf den Weg gebracht hat, hat für Franken und speziell für Nürnberg darüber hinaus welche Bedeutung?
Ja, Montgelas hat Bayern in Regierungsbezirke aufgeteilt, nach französischem Vorbild, alle gleich groß in ganz Bayern. Erst waren es 10 und dann waren es nur noch 7 und alle mit Flussnamen benannt. Und das sah dann so aus, dass unser Franken damals Obermainkreis, Untermainkreis, also diese Regierungsbezirke, ja, und Rezat-Kreis genannt wurden. Und es gab anfangs von 1807 bis 1809 etwa, gab es auch einen Pegnitzkreis. Für den Pegnitzkreis war Nürnberg sozusagen der Regierungssitz, für die anderen Würzburg, Bayreuth und Ansbach. Und der wurde dann aber aufgelöst und dem Rezat-Kreis zugeschlagen. Seitdem haben wir die Regierung in Ansbach. Und seitdem sitzt sie auch dort im Schloss und leistet sicher gute Arbeit. Aber wehe, man sagt mal, wie ich es getan habe, man könnte eigentlich das Wirtschaftsreferat nach Nürnberg verlegen oder Fürth, hatte ich damals mit Thomas Jung vorgeschlagen. Da gibt es dann einen großen Aufstand, das darf man nicht fordern.
Das bleibt dann die alte Tradition erhalten. Ludwig I. hat dann die Bezeichnung Ober- und Mittelfranken eingeführt, habe ich gelernt. Hat er damit erst das Frankenbewusstsein geweckt?
Ja, es gibt Historiker, die das behaupten. Ich glaube das nicht. Man kann nicht durch die Umbenennung ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen. Und es gab ja auch 100 Jahre, es gab ja auch schon im Jahr 1832 vor der Umbenennung Frankentage in Schweinfurt und in Nürnberg. Der Ludwig I. war recht geschichtsbewusst. Er nannte sich selber Herzog von Franken, hat Wert drauf gelegt und seine Griechenlandliebe, haben wir das Stichwort schon wieder, ja, hat ihn dazu geführt, dass er aus dem I-Bayern ein Y-Bayern gemacht hat. Er hat, das wissen viele nicht, 1835 per Dekret, per Verordnung gesagt, künftig wird Bayern immer mit Y geschrieben.
Oh,
und
ja.
Und es ist Strafe angedroht, wenn das nicht der Fall ist. Er kam dann Ende des Ersten Weltkriegs, 1918-19, kam die Diskussion nochmal auf, ob man aus dem Y-Bayern wieder ein I-Bayern machen soll. Das war aber nicht der Fall. Die Franken und ihr Verhältnis zu Bayern war insbesondere in den Jahren dann so um 1848 auch recht kritisch, weil die Franken immer freiheitlicher waren, mehr Bürgerrechte forderten und mehr reichstreu waren. Während die Bayern immer gesagt haben, wir sind was Besonderes und was anderes und eben nicht so dem Reich zugetan waren, wie es die Franken in ihrer ganzen Geschichte durch der Fall war.
Die fränkische Geschichte heute. Unser Thema dazu bei uns zu Gast im Radio-Studio, Dr. Manfred Scholz, beschäftigt sich mit selbiger, nicht erst seit gestern, und ist Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender der Fränkischen Arbeitsgemeinschaft. In ein paar Minuten unterhalten wir uns weiter. Fort Spezial bei Radio F am Mittwochabend und zur Interviewsendung. Dr. Manfred Scholz bei uns zu Gast im Radio-Studio. Er ist der stellvertretende Vorsitzende der Fränkischen Arbeitsgemeinschaft und die fränkische Geschichte ist auch unser Thema. Wir haben vieles geklärt. Herr Dr. Scholz, sagen Sie uns, warum wir Franken den Rechen im Wappen haben und warum Rot-Weiß unsere Farben sind.
Das ist dem Ludwig I. zu verdanken, dass er das ins bayerische Staatswappen übernommen hat. Und seitdem ist der fränkische Rechen da auch drin und für die Franken dann schon ein Symbol, weil das in allen drei Regierungsbezirken drin enthalten ist. Es ist aber auch zum Beispiel, das wissen viele nicht, im baden-württembergischen Wappen ist der Frankenrechen ebenfalls enthalten. Also die sind ebenfalls stolz auf einen Teil ihres Gebietes, das fränkisch ist. Und eigentlich kommt der fränkische Rechen vom Hochstift Würzburg und ist im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts erstmal erwähnt. Und seitdem kennt man den fränkischen Rechen, aber dass er offiziell ins Staatswappen übernommen wurde, war 1837.
Und daher auch die Farben Rot und Weiß.
Und die Rot und Weiß, das war von der Würzburger Abstammung her. Und es hat einen religiösen Hintergrund mit den drei weißen Spitzen, so wird das bezeichnet, drei weiße Spitzen auf rotem Grund.
Und dann gibt es dunkle Zeiten auch bei uns in Franken während der Gewaltherrschaft der Nazis in den 30er, in den 40er Jahren. Gab es die Frankentage, etwas, das uns heute noch belastet, diese Veranstaltung von Julius Streicher auf den Weg gebracht?
Ja, das ist richtig. Es gab, wie gesagt, Frankentage zuvor schon. Also das war keine Streicher-Erfindung. Und nachdem diese Frankentage ja im Zusammenhang auch mit dem Doku-Zentrum in Nürnberg da gründlicher erforscht wurden, muss man sagen, das waren eigentlich mehr Streichertage. Streicher war im Übrigen ein Schwabe und waren relativ ungeschichtlich. Im Übrigen umfasste dieses Franken, für das er der Frankenführer sich nannte, auch nur ein Großteil von Mittelfranken, während es zusätzlich noch Mainfranken und den Nordgau gab. Das sind also relativ ungeschichtliche Nazi-Aktivitäten und ich meine, man darf sich davon nicht die Freude an der eigenen Geschichte nehmen lassen und sagen, Ibebe, das darf man nicht anrühren sozusagen, sondern man muss da schon genügend eigenes Selbstbewusstsein aufbringen.
Sie haben mir erzählt, wenn man bei Google nach dem fränkischen Dialekt sucht, dann findet man, dass auch in einer Gegend um Köln fränkisch gesprochen wird. Frage drängt sich auf, wie das?
Ja, man sagt, dass das, was die dort sprechen, also das sagt die Sprachforschung, mittelfränkisch ist. Und dann sind wir natürlich doppelt verwirrt hier in Mittelfranken. Ja, ja. Das geht zurück auf die großen Frankenreiche von Ludwig und Karl dem Großen. Die hatten ja ihren Ausgangspunkt am Niederrhein und dieses Niederrheinische, Niederlande und Flandern etwa das Gebiet, das nennt man im Dialekt auch Niederfränkisch und dieses Niederfränkisch soll von den Buren sogar bis Südafrika gebracht worden sein. Mittelfränkisch nennt man dann für das Gebiet Aachen, Köln, auch der Bezeichnung Rheinfränkisch oder Moselfränkisch. Das ist vielleicht noch häufiger bekannt. Und bei uns, und das hat auch die Weltkarte des Dialekts, die UNESCO rausgegeben hat, sozusagen sind wir da vertreten als Ostfränkisch, Ostoberfränkisch, ist dann der Dialekt, der für unser Gebiet gilt.
Der Mann, der das sagt, ist Dr. Manfred Scholz, stellvertretender Vorsitzender der Fränkischen Arbeitsgemeinschaft, ein Mann, der sich nicht erst seit gestern mit der fränkischen Geschichte befasst und heute Abend unser Studiogast ist. Vorort Spezial bei Radio F, unsere Interviewsendung in ein paar Minuten. Unterhalten wir uns weiter. Vorort Spezial bei Radio F am Mittwochabend, unsere Interviewsendung. Studiogäste am Mittwoch im Radio F Studio zwischen 19 und 20 Uhr, so war das auch heute. Unser Thema heute gewesen, die fränkische Geschichte. Bei uns zu Gast war der Vorsitzende der Fränkischen Arbeitsgemeinschaft, Dr. Manfred Scholz, beziehungsweise er ist noch da. Herr Scholz, darf ich Sie fragen, Sie sind ein Mann, der sich mit großer Leidenschaft für diese fränkische Geschichte, für die fränkische Mentalität, auch für das fränkische Selbstverständnis einsetzt. Warum machen Sie das?
Ja, weil mich das schon fasziniert, dieses Franken. Es hat ja auch einen tollen Namen, Radio F.
Ja, steht auch für Franken.
Und,
ja.
Das hat einen, eine gewisse Faszination des Franken. Und es ist interessant, dass die Geschichte, wenn man da ein bisschen dahinter steigt, nicht genügend im Zusammenhang erforscht ist. Und deswegen fand ich das so spannend und habe schon mit den ersten Näherungen an die fränkische Geschichte gemerkt und auch an den fränkischen Dialekt, die fränkische Volksmusik und ähnliche Dinge, wie interessant das ist. Und es macht einen Riesenspaß und man kriegt da auch viel, viel zurück von den Menschen.
Sie waren jahrzehntelang Politiker. Seit Sie aus der Politik aus Altersgründen ausgeschieden sind, widmen Sie sich ganz intensiv diesem Ding. Wir haben heute im Radio F-Studio von Ihnen viel erfahren. Wenn es jemand ganz genau wissen will, kann man Sie auch treffen oder Bücher von Ihnen nachlesen.
Ja, also was ich noch auf dem Programm habe sozusagen, das ist, dass ich einen, zum zweiten Mal im Übrigen, am Bildungszentrum einen Kurs über die Geschichte von Franken mache, unter dem Titel Frankens Geschichte, Einheit, Vielfalt, Identität von Chlodwig bis zur Metropolregion. Und der beginnt am 6. Oktober an 8 Abenden und da werde ich das, was wir hier kurz angesprochen haben, in aller Liebe, Sorgfalt und Ausführlichkeit berichten und auch mit den Kursteilnehmern dort besprechen. Und die geschichtlichen Hintergründe, die findet man in den Bänden, die zu den verschiedenen Ausstellungen wie Franken, die Wegbereiter Europas oder die ersten Franken in Franken oder Franken im Mittelalter, die Landesausstellung und 200 Jahre Franken in Bayern. Da sind die Dinge, die ich hier berichtet habe, alle niedergelegt. Und zusätzlich gibt es noch jetzt ganz neu ein interessantes Buch, das auch von mir ein bisschen mit angestoßen worden ist. Und ein Dank gilt dem Richard Batsch, der das durchgeführt hat. Nämlich eine Tagung zum Thema Tag der Franken und darüber ist ein Buch herausgegeben worden, Tag der Franken, Geschichte, Anspruch und Wirklichkeit mit interessanten Artikeln drin. Da findet man mich da und dort auch wieder und da kann man sehen, was so der neueste Stand der Diskussion ist über die Geschichte von Franken.
Dieses heute im Radio F-Studio sozusagen eine kleine Hinführung für diejenigen, die sich mit diesen Dingen vertieft beschäftigen möchten, Nürnberger Bildungszentrum und Literatur, wenn Sie das jetzt auf die Schnelle nicht mitbekommen haben. Schicken Sie uns ein E-Mail, info@radiof.de, dann geben wir Ihnen das gerne nochmal weiter. Herr Scholz, Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg ins ADF-Studio gefunden haben. Dr. Manfred Scholz, lange Jahre Bezirksrat, Landtagsabgeordneter und Frankenforscher aus Leidenschaft, unser Gast.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich das hier vortragen durfte.
Danke fürs Kommen, schön, dass Sie hier waren. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Ich sage Ihnen noch, dass es bei uns so nach und nach den 20 Uhr Nachrichten entgegengeht. Das war unsere heutige Ausgabe von Vorort Spezial, unsere Interviewsendung bei Radio F auf der 94.5. Dr. Manfred Scholz, unser Studiogast.